SRF 1. Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Prozess gegen Bootsführer. Im Drama vom Bielersee plädiert die Staatsanwaltschaft auf Schuldig, die Verteidigung oder Freispruch. Wir schauen zurück auf den Prozesstag. 30 Jahre Bühne frei für Stars und Newcomer, Konzerte und Partys. Das Berner Bierhübeli und das Friburger Frisson haben Musikgeschichte geschrieben, aber nicht die gleiche. Am Mikrofon ist der Michael Sali und wir berichten zuerst vom Prozess zu Biel. Das ist die Vorgeschichte. Im Sommer vor 3 Jahren ist ein junges Pärchen auf dem Bielersee mit dem Gummiboot unterwegs. Ein Motorboot fährt voll auf sie zu. Sie rufen und winken. Der Bootsführer sieht sie nicht. Sie kumpen ins Wasser. Aber die junge Frau wird von der Schiffsschraube erfasst und verblutet. Der Fahrer vom Motorboot fährt weiter. Heute war das Biel der Gerichtsprozess gegen den Mann, den die Staatsanwaltschaft im Verdacht hat, er sei es gewesen. Es ist ein 77-Jähriger aus der Region Biel, der dann am Nachmittag auf dem Bielersee unterwegs war, aber er hat ging gesagt, er sei es nicht gewesen. Weder er noch seine 2 Begleiter auf dem Motorboot haben irgendetwas Aussergewöhnliches gemerkt zu dieser Zeit, darum könne er zum Unfallzeitpunkt auch nicht dort gewesen sein. Und heute vor Gericht hat der Anklage nichts wollen sagen. Gerät hat dafür die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung, für uns dabei der Joel Hafner. Die Staatsanwaltschaft findet der Mann sei schuldig wegen fahrlässiger Tötung. Ich wollte vom Joel Hafner vor der Sendung wissen, was die wichtigsten Argumente aus Sicht der Staatsanwaltschaft sind.
Es geht vor allem darum, zu beweisen, dass der Mann mit seinem Schiff an dem Ort war, wo der Unfall passiert ist. Der Einzige, der den Unfall miterlebt hat, ist der Freund vom Opfer. Der ist ja auch aus dem Gummiboot rausgesprungen. Seine Freundin hat es nachher gebracht, ihn nicht. Und er hat später zum Protokoll gegeben, das Boot, das auf sie zugefahren sei, hätte einen bordeaux-roten Rumpf gehabt. Andere Zeugen haben auch ein ähnliches Boot gesehen und die Staatsanwaltschaft geht eigentlich davon aus, dass es bei den Beschreibungen von diesem Boot um das Boot vom Anklagten handelt.
Jetzt gibt es eine grosse Frage, wo könnte so das Rätsel Lösung sein, ob man Spuren vom Opfer an der Schiffsschraube gefunden hat. Was ist da jetzt rausgekommen?
Genau, das ist viel diskutiert worden. Es ist auch darüber diskutiert worden, ob da eventuell DNA-Spuren rum sind. Es sind keine DNA-Spuren rum. Was man aber gefunden hat in den kriminaltechnischen Labors in Bern und in Zürich und auch im Deutschen Wiesbaden, das sind weisse Partikel und da hat man später können sagen, das sind Teile von Knochen, da ist man sich sicher. Auch angeschaut hat man die Schnittwunden vom Opfer, man hat die Schiffsschraube, die man abmontiert hat vom fraglichen Schiff, genommen und hat im Experiment geschaut, dass das jemand verschnitten macht und kriminaltechnischer Befund ist zum Schluss gekommen, ja, die Schnitte im Opfer könnten von so einer Schiffsschraube verursacht sein, die eben der Anklagte an seinem Schiff hatte.
Was für eine Strafe fordert jetzt die Staatsanwältin?
Von der Staatsanwaltschaft wird eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten bedingt gefordert und eine unbedingte Geldstrafe im 5-stelligen Bereich.
Gehen wir jetzt auf die andere Seite. Der Verteidiger verlangt ja einen Freispruch. Warum?
Der Verteidiger führt verschiedene Punkte an. Zum einen die Beschreibung vom Mann, der am Steuer vom Schiff gestanden hat. Verschiedene Zeugenaussagen sind sich da nicht ganz einig und er sagt, das lange einfach nicht für seinen Mandant zu überführen. Zudem sagt er, es sei eben keine DNA an der Schraube gesehen und darum können wir auch nicht sagen, dass die Schraube die Frau duschiert hätte. Und er sagt auch, eine Dritttäterschaft könne eigentlich nicht ausgeschlossen werden. Es könnte also jemand anders mit einem ähnlichen Schiff vor Ort gewesen sein. Und in dubio pro reo, nach unserem Rechtsverständnis, wenn man jemandem eine Tat nicht nachweisen kann, dann ist er vor dem Gericht unschuldig.
Das also das Argument von Verteidigung und Anklage in dem Fall von einem tragischen Bootsunglück auf dem Bielersee vor 3 Jahren. Das Urteil wird am Mittwoch bekannt gegeben. Joel Hafner ist für uns an diesem Prozess zu Biel dabei gewesen. Jetzt bei mir im Studio der Peter Brandenberger. Er hat weitere Nachrichten vom Tag.
Die Berner Regierung will sich ihr Sparpaket nicht auseinandernehmen. Wie sie heute schreibt, lehnt sie alle Vorstösse aus dem Parlament ab. Mit denen wollen die Grossrätinnen und Grossräte vor allem bei Gesundheit, bei sozialer Wohlfahrt und bei Bildung weniger oder gar nicht sparen. Die Regierung sagt, ihr Sparpaket sei ausgewogen und erfülle den Auftrag vom Parlament, die Finanzlage vom Kanton Bern zu verbessern. Die Massnahmen seien schon hart, räumt die Regierung ein, aber sie seien nötig. Das Gesamte darf jetzt nicht wegen Partikularinteresse in Frage gestellt werden. Die Spardebatte im Parlament ist Ende November. Das Genfer Nobu-Internat Le Rosé will schon wieder im Berner Oberland eine neue Schulanlage mit mehreren Chalets bauen und hat jetzt vom Kanton grünes Licht bekommen. Das Amt für Raumordnung hat die nötige Überbauungsordnung vor gemeinsamen genehmigt und Einsprachen dagegen abgewiesen. Eine Einsprecherin, nämlich die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, hat aber schon angekündigt, dass sie den Entscheid wahrscheinlich anfechtet. Das Genfer Nobelinternat La Cosse hat sie Hauptsitz eigentlich zu Roll am Genfersee. Das Institut unterrichtet aber im Winter Alpen im Berner Oberland und braucht jetzt dort mehr Platz. Der Stadt Burgdorf geht es gleich wie vielen anderen Berner Gemeinden. Sie muss nächstes Jahr mit einem Defizit im Budget rechnen. Das Burgdorf sind es 4 Millionen. Die Stadt will aber mit den Steuern nicht auf und schreibt, sie müsse halt nächstes Jahr von den Reserven leben. Ende 2014 hat sie dann noch 4,5 Millionen Franken Eigenkapital. Das heisst für den Gemeinderat, dass sich die Stadt muss anstrengen muss, für das die Finanzen im Lot bleiben. Im Wallis verdienen Frauen und Männer in der Kantonsverwaltung für gleiche Arbeit ähnlich viel. Eine Studie zeigt, dass der Unterschied etwa 1,5% ist, bis 5% redet man von Lohngleichheit. In der Studie steht aber auch, dass es im oberen Kader im Kanton Wallis deutlich weniger Frauen hat als Männer. Für den Experten Ivan von Wartburg zeigt das,
dass Frauen offenbar weniger Chancen haben, in die allerobersten Funktionen hineinzukommen. Das heisst also, dass vermutlich dort ein Teil, man nennt das Beschäftigungsdiskriminierung, drinnen steckt, weil Frauen weniger stellenbezogen auf die anforderungsreichen Stellen kommen mit der höheren beruflichen Stellung.
Der Ivan von Wartburg, der im Auftrag vom Kanton Wallis eine Studie zur Lohngleichheit im Wallis gemacht hat. Das Wetter morgen meistens stark bewölkt und vor allem am Vormittag zeitweise Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1800 Meter, weil die Temperaturen da oben runterkommen. Im Bernbiet und im Freiburg ist es auf 12 Grad, im Wallis auf 14 Grad.
Zu unserem Schwerpunkt im Regionaljournal. Zwei Musiklokale in unserer Region feiern einen runden Geburtstag. Das Frisson, das Freiburg wird 30. Das Berner Bierhübeli feiert 25 Jahre Partylokal. Aber angefangen mit Konzerten und Fest hat es schon Jahre vorher. Und in diese Zeit gehen wir zurück in die Pionierzeit von diesen Clubs, wo das Frisson und das Bierhübeli in diesem Land eine Hauptrolle gespielt haben. Im Studio zu Gast waren am Nachmittag der Rolli Rötlisberger, der im Bierhübeli anfangs 80er Jahre das Programm gemacht hat, und der Pablo Niederberger, der fast ein Vierteljahrhundert im Frisson die Fäden gezogen hat. Ich wollte vom Mann aus Freiburg als erstes wissen, was er denn über das Berner Bierhübeli überhaupt weiss.
Also ich habe Erinnerungen an das Bierhübeli, auch dass ich an Konzerte gegangen bin im Bierhübeli, wohl in den 80er Jahren. Ich weiss nicht mehr genau, was für Bands ich schaue. Ich habe Erinnerungen an eine Theatersaal eigentlich, wo dann Konzerte stattgefunden haben, hat mich ein bisschen an das Volkshaus in Zürich erinnert, vom Ort her oder so, ja. Und ich bin eben ich kann es nicht genau sagen, 4, 5 Konzerte geschaut. Im Moment weiss ich nicht mehr genau, was es war.
Wie hat man zu Freiburg über das Bierhübeli geredet?
Also ich bin natürlich dann nachher viel in einem welschen Umfeld gewesen, wo man das weniger gekannt hat.
Vive le Röstigraben, auch in der Veranstalterwelt.
Ich denke schon, dass es eine Art eine Linie gibt, also es gibt, auch wenn ich jetzt vom Frisson rede, es gibt wenige Sachen, die deutschsprachig, die in Freiburg gespielt haben, obwohl ja Freiburg eigentlich auch eine zweisprachige Stadt ist. Also es hat ein paar Berner Bands gegeben, wie Zürich West oder der Patent Ochsner, die 2, 3, 4 Mal gekommen sind, spielen. Mhm. Aber sonst, also ich muss schon sagen, dass viele deutsch-schweizer Sachen bei uns nicht so stattgefunden haben einfach.
Rolli Rötlisberger, ihr seid in der Anfangszeit vom Bierhübeli eben dort aktiv, seit dann lange Jahre in anderen Chargen in der Berner Musikkulturszene. Das Frisson, was hat das für euch für eine Ausstrahlung gehabt?
Ja, das Frisson war ganz klar so ein bisschen der Alternativladen gewesen. Auch musikalisch einfach eher sehr wirklich spezielle Sachen geboten hat. Sachen, die man gerade bei uns in Bern nicht unbedingt können programmieren. Ich habe das immer wahrgenommen als einen Ort, wo wirklich auch weit raus geschaut hat und auch musikalisch sehr am Trend ist. Also nicht kommerziell eben, sondern wirklich musikalisch auch versucht hat, immer die ganz speziellen Sachen zu berücksichtigen.
Warum hättet ihr das nicht können oder wollen sie jetzt im Bierhübeli?
Weil das Bierhübeli ganz klar einen anderen Anstrich hatte. Es war von Anfang an eher kommerzieller gewesen. Es hat, musikalisch hat halt natürlich Bern auch eine eigene Musik gehabt, die sehr stark war. Die bekannten Bands, die der Pablo vorher schon gesagt hat, eben Zürich West, Baden-Dochsner, Polo, Spahn und so weiter und so fort.
Die haben dort ihre Heimstätte gehabt.
Richtig, ja. Ich meine, der Polo hat dort jeden Zibelamerit gespielt, oder? Wo, solange wir dort Sachen gemacht haben. Und ich bin zum Beispiel mit dem Polo bin ich nie in einem Frisson gewesen, weiss aber zum Beispiel von der Zürich West, dass sie das unheimlich geschätzt haben, mal im Frisson können zu spielen, weil für sie das einfach, das ist einfach so wirklich ganz ein geiler Ort gewesen.
Was war so ein bisschen eure Absicht gewesen? Wie habt ihr euch gefühlt seinerzeit, eben an so einem Ort eigentlich können, eben Trendsetter zu spielen, gerade national wirklich können, Bands zu setzen, die man vielleicht eben noch nicht so kennt, sich ein bisschen über einen Mainstream hinwegsetzen? Pablo Niederberg.
Also ich glaube, das ist, also das Ziel war sicher, sich über einen Mainstream hinwegzusetzen. Also das ist ja nicht nur das Ziel des Frisson, sondern es hat eine ganze Bewegung in der Musikszene. Der Olli hat gerade von der Roten Fabrik geredet, die 3 Jahre vor dem Frisson entstanden ist. Es hat andere Clubs gehabt, später dann die Usine in Genf, wo eben gerade die unabhängige Musikszene, die nicht kommerzielle Musik hat wollen, fördern, also fördern. Wir haben das auch einfach gesehen. Also wenn du das hast wollen gesehen, damals hast du es halt selber müssen machen. Ich glaube, das ist ein grosser Unterschied zu der jetzigen Zeit. Also meine Kinder oder sogar also auch Leute, die älter sind als meine Kinder, die sind sich daran gewöhnt, dass du kannst Konzerte schauen kannst, was du Lust hast. Also du hast eine grosse Auswahl heutzutage. Damals gewisse Sachen, eben gerade wie die wirklich schräge Punkbands oder gewisse New Wave Sachen, eben sonst nicht kommerzielle Musik. Das ist ja am Anfang im Frisau im Jazz improvisierte Musikbereich drin gewesen.
Hättet ihr nicht müssen auf das Geld schauen? Hättet ihr nicht müssen kommerziell erfolgreich sein? Hätten wir euch einfach carte blanche gegeben?
Also, das haben wir alles selber auf, also, es hat nicht carte blanche gegeben in dem Sinn. Das ist, ich glaube, der Ort haben wir mehr oder weniger zur Verfügung gehabt, aber am Anfang mit Subventionen ist da nicht weit her gewesen. Aber wir haben bis im 92 überhaupt keine Löhne gezahlt. Also, alle, die dort irgendwie etwas gemacht haben, haben das voll gratis, mit Gratisarbeit gemacht. Nachher sind die Gagen halt auch dementsprechend gewesen, dass du nicht, weißt, dich ruiniert hast. Weil das ist, eben, das ist von der Band über Agentur, Plattenlabels, nein, die gewissen Clubs, wo wir jetzt schon davon geredet haben, oder das Konzert sind, wir haben damals weniger von Club geredet, wo so eine Kette gegeben hat, wo funktioniert hat. Das ist wirklich unabhängig, independent gewesen. Also, das ist nicht, was heute Indie-Rock oder Indie-Pop ist, das ist wirklich unabhängig gewesen.
Aber der hat nicht auf eine kommerzielle Folge von einer Veranstaltung geschildert.
Also, wir haben selbstverständlich hat das ja dann auch einen gewissen kommerziellen Erfolg gehabt, weil die Leute sind ja dann auch auf Fribourg gekommen, zum Teil von recht weit her, um das können sehen, wo sie haben wollen sehen und wo dann eben in Fribourg passiert ist und nie anders. Oder vielleicht eben noch in der Roten Fabrik, vielleicht das Titel noch auch, wo ich auch ab und zu hergegangen bin, im Gaskessel zu Biel, wo dann die Leute auch gereist sind. Also, selbstverständlich haben wir ein Konzert gebraucht, wo viele Leute kommen und um das können zahlen.
Wir haben in den 80er Jahren das auch gehabt, weil dann hat's Kaufleute oder so hat's noch überhaupt nicht gegeben. Entsprechend sind Zürcher sehr neidisch gewesen auf die Berner, wo eben das Bierhübeli, das Konzertlokal hatten, wo man nachher hat, wir haben mit Reggae-Fuhren einen riesen Erfolg gehabt, da sind die Leute wirklich auch von Lausanne und von Zürich gekommen, weil es dann einfach A, die Möglichkeiten noch fast nicht gegeben hätte in anderen Orten und B, hat es bei uns stattgefunden. Und durch das hat nachher natürlich das schon so ein bisschen eben der kommerzielle Anstrich bekommen, obwohl wir haben dann nicht so überlegt, sondern es ist einfach darum gegangen, können wir eine Fuhr machen. Man hat dem Fuhr gesagt bei uns. Man hat auch immer geschaut, dass es 2 Bands sind, die spielen, weil es hätte einen längeren Abend müssen geben. Und wir haben immer probiert, so das Programm zu machen, dass es einfach auch wirklich viele Leute anzieht.
Könnt ihr ein bisschen in diesen Zeiten ein bisschen nuschen bei euch im Kopf, auf was seid ihr noch so stolz, was dann passiert ist? Man muss vielleicht das in Klammern setzen. Bierhübeli sagt, wir haben jetzt 25 Jahre Party hier in diesem Haus, aber eure Zeit war vor diesen 25 Jahren gewesen. Also da könnte man noch durchaus 6-7 Jahre dazurechnen, wenn man die Bierhübeli-Geschichte, vor allem die, die ihr damit verbunden seid, wird berücksichtigt. Gibt es Sachen, die ihr sagt, weisst du noch?
Ja, logisch. Also, da habe ich wirklich, schöne Erinnerungen. Ich meine eben, ein Blues-Fuhr, oder? Wir haben wirklich, das Bernisch Blues ist angesagt gewesen, oder? Das hätte man können bringen. Und dann haben wir, Künstler wie Luther Allison oder John Mayall oder so, haben wir dort können präsentieren. Und das ist natürlich speziell gewesen, weil in dieser Zeit ist auch noch nicht, sind die Künstler noch nicht in der Mühle auftreten oder sonst an einem Ort, sondern die sind vielleicht im Volkshaus Zürich auftreten und nachher eben dann noch im Bierhöbeli. Und das ist das schon für uns sehr wirklich speziell gewesen. Oder dann die ganzen Reggae-Fuhren, die wir hatten mit Steel Pulse, war so eine Band, die top aktuell war zu Bob Marley-Zeiten, Jimmy Cliff. Und aber ein bisschen in der kleineren Liga gespielt haben. Und darum sind sie auch ins Bierhübel gekommen. Und so die Reggae-Fuhren, das ist einfach, die Stimmung ist auch sehr positiv gewesen. Man hat einfach Musik hören. Das ist wirklich das Wichtige gewesen. Oder es ist auch nicht zu trinken oder so, ist im Vordergrund gestanden.
Pablo Niederberger beim Frisson, der hat so ein Etikett. Nämlich bei euch sagt man, da haben all die gespielt, die nachher sind ab wie eine Rakete an die Weltspitze von diesen Indie-Bands. Sind das auch Sachen, die darauf stolz sind? Wenn ihr jetzt ein bisschen grübelt und zehnt oder die Zangere von diesen Perlen rauszieht.
Natürlich ist es also ein gewisser Stolz oder einfach auch eine Freude. Also auch eine Freude, dass die Bands das nachher so geschafft haben.
Beispiel?
Also wenn ich denke, dass Muse zum Beispiel einmal als Vorband gespielt hat von Busch, wo dort bei uns im Backstage so, sie haben nicht einmal einen Dressingroom bekommen vom Staff von Busch damals.
Mhm. Muse und sind heute Muse, die grosse Stadion.
Und ich denke, abgesehen davon, dass damals schon recht viele Leute wegen Muse an das Konzert gekommen sind, Muse ist nachher nochmal im Frisson als Headliner gekommen, ist pumpenvoll gewesen, logischerweise. Jetzt als Beispiel, gut, Nirvana, das wissen schon fast alle, das verbindet man schon fast mit dem Frisson, obwohl Nirvana in dem Sinne so nicht gespielt hat, weil Kurt Cobain gar nicht gesundheitlich in der Lage war, auf die Bühne zu gehen. Ich meine, es hat Sachen gegeben wie Beastie Boys, die im 92 im Frisson gespielt hat. Aber wenn du auf das alles so zurückschaust, ist es schon noch auch, also, sagst du mal, es hat einiges gehabt, wo einen Namen bekommen hat oder schon gehabt hat, zum Teil sogar.
Gibt es die berühmten Backstage-Geschichten, wo man irgendwie sagt, das vergesse ich nie mehr, da haben wir irgendwie müssen Säckel oder machen oder tun, oder sind das Mythen von Veranstaltern?
Nein, das gibt's natürlich schon. Die eine Geschichte war Steel Pulse, wo der Agent gesagt hat, musst du einfach schauen, dass die etwas zu rauchen haben.
Oder? Das war die Reggae-Band.
Genau. Und ich gefunden habe, ja gut, aber wir nicht. Wir organisieren einfach keine Drogen. Und er hat einfach gesagt, los, ohne das geht's einfach nicht. Die brauchen etwas zu rauchen, das ist einfach normal für die. Und wir haben dann geeinigt, dass er es organisiert und das ist dann zahlen. Und so habe ich die Quittung bekommen, wo es einfach drauf geheissen hat, 1000 Franken für verschiedene Küchenkräuter, oder? Relativ teure Kräutchen gewesen. Oder John Mayle, der mir erklärt hat, warum dass er halt einfach lieber in einem 4-Sterne-Hotel übernachtet als in einem 3-Sterne. Und mir dann erklärt hat, dass wenn er halt auf Tournee ist und muss Kleider waschen und, dass ein 3-Sterne-Hotel oftmals genau diese Sachen nicht anbietet, das 4-Sterne bietet es an. Das ist für mich wie ein Aha-Erlebnis gewesen, dann zumal. Weil irgendwie, ich immer so das Gefühl, ja, das müssen jetzt nicht spinnen, irgendwie 4-Sterne-Hotel und so. Das sind so Sachen, die mir geblieben sind, ja.
Ich mag mich erinnern, wo Arrested Development bei uns gespielt hat, damals, ich glaube, im 93.
Hip-Hop-Band.
Sie haben so ein Image um sie aufgebaut worden, so als rurale Hip-Hop. Das ist so weit gegangen, dass man einen Catering-Rider, also einen Essens-Wunsch, also nicht nur Wunsch, sondern also was dann wirklich hat müssen gemacht werden, von mehreren Seiten gehört, was für genau Körnchen, wie kochen die, was für Wasser, mit was für Gewürz. Und wir sind, glaube ich, 4 Leute sind dort gewesen, am Kochen, vom Morgen bis am Abend. Und am Schluss, was ums Essen gegangen ist, haben sie gesagt, nein, könnte bitte jemand im McDonald's gehen, mhm. 35 Big Macs holen und eine Liste gemacht, was genau muss drin sein.
Und ihr habt leer geschluckt.
Ja, das ist ärgerlich, so Zeug, wenn ich da darf einhängen. Ich weiss eben, Anfangszeit der Bierhöbeli hat der Wirt Alma auch hat gekocht für auch für eine Reggae-Band, für eine andere Reggae-Band. Und so. Und dann hat er natürlich einfach, ja, der hat einfach Schweinsgeschnetzeltes gemacht. Und das ist halt natürlich einfach definitiv nicht gegangen. Und er hat die Welt nicht verstanden, warum dass die das Zeug jetzt nicht wollen. Yes, sie soll nicht so doof tun, oder? Wir reden ja, am Schluss,
wenn es
doch ein bisschen Bulle gibt, oder so.
Wenn man so eine Geschichte von einem Lokal mitverfolgt, sieht man ja, dass beide so in den 80er Jahren gestartet sind. Das, die Zeit, die stark praktisch war, jetzt ausserhalb oder auf der Strasse, von so der Befreiung, der Jugendbewegung, die dann sehr stark war, das, hat man das gespürt in diesem Milieu, oder wenn die Türen zu sind, beim Frisson und beim Bierhübeli, Rolli Röttlisberger?
Ja, definitiv. Also bei uns war es so, dass wir eine Zeit lang wirklich zu kämpfen hatten, dass sie einfach regelmässig sind gekommen und probiert, Notausgänge aufzumachen und reinzubrennen. Das ist einfach so quasi fast ein bisschen Ja, das hat, ist ein Sport geworden, oder? Und wir haben nachher eine Security aufgestockt und sind dann zu der Heavy Security, zu den Broncos gegangen und so weiter und so fort. Das ist dann natürlich schon sehr eine grosse Bewegung gewesen, die wir schon auch gespürt haben. Aber es hat sich dann relativ gleich mal nachher auch gelegt und ist dann auch so gewesen, dass man eigentlich akzeptiert hat, dass der Toba halt jetzt einfach so ein bisschen der kommerzielle Touch ist und das passiert.
Weil Dunger, Dritthau, war neu erobert durch die Jugendbewegung in Bern. Also genau. Das war eigentlich der Ort für die Revoluzzer. Und bei Rüppel ist es fast ein bisschen, es ist nicht der Schmelztiegel von der Jugendbewegung gewesen.
Nein, das Nein. definitiv nicht.
Pablo Niederberger vom Frisson. Das Wochenende war so das 30-Jahr-Fest und der Bundesrat Perse war und es hat relativ viele Leute gehabt, die eben vielleicht jetzt heute sicher nicht mehr im Frisson sind und vielleicht auch schon früher nicht drin waren in diesem Laden. Was zeigt das, dass man mittlerweile auch Establishment ist oder irgendwie halt so ein bisschen zu dieser normalen Veranstalterwelt gehört?
Also es zeigt, glaube ich, verschiedene Sachen. Also einerseits, dass auch die offizielle Kultur das anerkennt. Andersrum, in 30 Jahren ist sehr viel passiert. Also wenn ich jetzt schaue, eben damals ist alles neu aufgeleiset worden. Also eben, wenn du hast wollen, gewisse Bands gesehen hast, dass wir selber müssen die Finger nehmen, dass die kommen. Heute leben wir in einer Konsumgesellschaft, auch in diesem Bereich, wo fast alles angeboten wird, wo die Jungen oder auch weniger Jungen, die Musikinteressierten gerne hören wollen. Du hast die ganze Palette, das ist alles rum. Und das, was wir damals aufgebaut haben, also eben die unabhängige, nicht kommerzielle Musik, die ist unterdessen vom Kommerz aufgeholt und wieder aufgefressen worden, quasi, um das ein bisschen so zu sagen. Das heisst, es hat sich wie ein Kreis schon ein Stück weit geschlossen. Also es ist wie, man hat damals etwas geebnet, wo heute gewisse Leute erntet, so auch jetzt im kommerziellen Sinn gemeint.
Der Pablo Niederberger, langjähriger Frisson-Mitarbeiter und der Rolli Rötlisberger, Mann der ersten Stunde im Bierhübeli, haben uns Geschichten erzählt. 17:55 ist der Loser des Regionaljournal Nachrichten von diesem Tag, fasst der Peter Brandenberger nochmal zusammen.
Das Biel war heute der Gerichtsprozess wegen dem Bootsunglück auf dem Bielersee vor gut 3 Jahren. Ein heute 77-jähriger Mann ist angeklagt wegen fahrlässiger Tötung einer Frau, die dann im Gummiboot ist unterwegs war und von einem Motorboot tödlich verletzt worden ist. Die Staatsanwaltschaft hat heute keine Beweise liefern, aber die Indizien sind eindeutig, darum müsste der Mann zu einem Jahr Gefängnis bedingt verurteilt werden und einer unbedingten Geldstrafe. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch, es gibt beträchtliche Zweifel an der Schuld. Der Anklagte selber hat heute die Aussage zum Unfall verweigert. Das Urteil gibt den Einzurichter am Mittwoch bekannt. Die Berner Regierung will ihr Sparpaket ohne Veränderung durchziehen. Sie lehnt alle Vorstösse aus dem Parlament ab. Mit denen wollen Grossrätinnen und Grossräte vor allem bei Gesundheit, bei sozialer Wohlfahrt und bei Bildung weniger oder gar nicht sparen. Die Regierung sagt, ihr Sparpaket sei ausgewogen und erfülle den Auftrag vom Parlament, die Finanzlage vom Kanton Bern zu verbessern. Im Wallis verdienen Frauen und Männer in der Kantonsverwaltung für gleiche Arbeit ähnlich viel. Eine Studie zeigt, dass der Unterschied etwa 1,5% ist, bis 5% redet man von Lohngleichheit. In der Studie steht aber auch, dass es im oberen Kader im Kanton Wallis deutlich weniger Frauen hat als Männer.
Die Wetteraussichten präsentiert Felix Blumer von SRF Meteo.
Heute Abend hat es am Jura schon dichte Wolken und es fängt auch schon bald an zu regnen. Dazu bläst vor allem auf dem Jura immer noch starker bis stürmischer Südwestwind. Sonst ist es meistens nur leicht bewölkt und im Oberland und im Wallis bläst immer noch der Föhn. Im Verlauf der Nacht bricht dann der Föhn aber in sich zusammen und vom Jura her setzt es verbreitet Regen ein. Morgen ist es dann meistens stark bewölkt und besonders am Vormittag fällt Regen. Am Nachmittag ist es im Mittelland und im Rhonental nur noch selten nass und gegen den Abend gibt es in diesen Gebieten auch noch ein paar Aufhellungen. Im Berner Oberland, da bleibt es grau und es fällt auch noch ein bisschen Niederschlag, Schnee bis auf etwa 1800 Meter. Morgen bleibt es den ganzen Tag durch etwa gleich warm, Temperaturen pendeln in Bern um 12 Grad, im Wallis liegt es zwischen 10 und maximal 14 Grad. Am Mittwoch liegt über dem Berner Mittelland hochnebelartige Bewölkung und die bleibt recht zäh und es gibt im Flachland höchstens vereinzelt Sonnenschein. Über der Nebelschicht ist es auch nicht nur sonnig, es hat zum Teil dichtere Wolken, vor allem Richtung Goms und Südwallis. Am freundlichsten ist es im Saarland und in den Wattländer Alpen. Am Mittwoch liegen Temperaturen im Mittelland bei 8 bis 11 Grad, in Visp und Brigg sind maximal 15 Grad möglich.
Das war das Regionaljournal. Auch auf srf.ch haben wir Beiträge und das Wichtigste aus der Region für euch zusammengestellt. Redaktion vor Sendung heute, Elisa Henni. Mein Name, Michael Sali.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.